Wer kann sich noch erinnern, worüber ich letzten Sonntag gepredigt habe? Ich nicht mehr. Geht euch das auch so? Ihr seid auch so vergesslich wie ich. Das ist altersbedingt. Das fängt schon nach wenigen Jahren Lebenserwartung an, dass ich Dinge vergesse. Spätestens an der Uni hatte ich immer den Mut zur Lücke. Das war ideal, da konnte man gut mit durch Prüfungen kommen, wenn der Prof das Richtige gefragt hat. Aber ich erinnere mich einmal, da hatte er mich gefragt, die erste Frage, ich hatte Mut zur Lücke, kein Treffer. Die zweite Frage, ich wusste es nicht, kein Treffer. Die dritte Frage, kein Treffer. Ich dachte, jetzt gleich explodiert er. Dann sagt er auf einmal, dann wollen wir mal zur Notenübergabe schreiten. Wie würden Sie sich denn einsortieren? Ich habe auf unendlich geguckt und meinte, so ganz überzeugend wäre das ja nicht gewesen. Worauf er meinte, ja, sind Sie mit einer 1-0 zufrieden? Ja, das war Mut zur Lücke und Segen vom Herrn und ein Prof, der keine Lust hatte, Prüfungen abzunehmen. Aber ich kenne das andere auch, wie sie mich rausgeschickt hatten, weil die Lücken zu groß waren. Ja, ich hatte darüber gepredigt, über einen jungen, einflussreichen, wohlhabenden Mann. Klickt es jetzt langsam? Ja. Über den reichen Jüngling hatte ich gepredigt, natürlich. Aber wer da nochmal nachhören will, die CD ist sicher noch zum Erhalten da. Wichtig ist heute, dass wir auf das Heute hören. Und zwar haben wir ja Erntedankfest. Erntedank. Das war im Alten Testament oder im Alten Bund eines der ganz großen Feste. Es gab drei Feste, die angeordnet wurden, wo man sagen musste, da musste man sich freuen. Ihr seht alle so nüchtern aus. Wir haben Erntedank. Jetzt käme der Befehl von Gott, hey, freuen, freuen. Sagst du, ja, okay, die Kirchenbank ist ein bisschen hart. Das sehe ich insbesondere bei der jungen Mannschaft. Ihr betet schon, dass es schnell zu Ende geht, aber ich sage euch, es gibt Schlimmeres wie meine Predigt. Das sind Wirbelstürme oder sonstige schlimme Sachen. Versteht ihr? Das waren Feste, die wurden angeordnet, da musste man sich drüber freuen. Da war Freude angeordnet. Da steht zum Beispiel, dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das erste war das Feiern der Befreiung aus der Sklaverei. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage ungesäuerte Brote isst, wie ich dir geboten habe im Monat Abib. Denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Das werden wir gleich üben, wie wir das machen. Wir feiern den Gang aus der Sklaverei. Das war der erste Teil, das erste Fest, weswegen man feiern sollte. Das zweite, dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das zweite war das Fest der Erstlinge und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Feld sät hast. Paulus greift auf dieses Fest zurück und sagt, Jesus ist die Erstlingsfrucht. Das heißt, jetzt müssen wir uns freuen, weil wir Jesus haben. Hast du dir mal überlegt, wenn du geboren werdest im Jahr 300 vor Christus und hättest noch keine Ahnung über Jesus? Das wäre doch irgendwie komisch, nicht? Du müsstest noch versuchen, die Gesetze zu halten, um einigermaßen gut die Runde zu kriegen. Ich darf zu Jesus kommen und er ist meine Gerechtigkeit. Das ist hammerhart, das ist echt gut. Und das Dritte, das war das Erntedankfest im klassischen Sinne. Jetzt müsste das langsam kommen. Da! Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das Dritte war das Erntedankfest. Das war unser Pfingstfest oder die Offenbarung der Tora. Und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Das wäre also heute unser Pfingstfest eigentlich, wenn wir das ganz klassisch feiern wollten. Und wir müssten den dicken Apparat der Bibel hier nehmen und müssten sagen, jetzt freuen wir uns mal ganz riesig, ganz doll über das Wort Gottes. Du sagst, oh, jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen ist ein bisschen anstrengend. Aber das ist ein Geschenk Gottes an uns. Das ist hammermäßig. deswegen gegeben, damit du nicht doof durchs Leben gehst, damit du weißt, worauf es wirklich ankommt. Deswegen lege ich das nochmal hin. Ist Psalm 114 aufgeschlagen. Wer nochmal nachher nachlesen will, darf vorkommen. Aber ich habe gedacht, wir müssten erst nochmal kurz innehalten und über die Äpfel, über den Kürbis, naja, den hätten wir sparen können. Ich esse sowieso keinen Kürbis, aber die Trauben, die sind sicher gut. Vollmond spricht man eigentlich nicht, aber ich muss eben schlucken. Ich will noch eine. Gleich. Ich glaube, wir müssen uns als erstes darauf besinnen, dass Gott uns wirklich versorgt. Die Älteren unter uns, die wissen das noch, wie es ist, wenn man nicht weiß, was man am nächsten Tag essen soll. Ich bin in der Familie groß geworden, ich habe es öfters erzählt, wo manchmal am Sonntag nicht klar war, was montags auf den Tisch kam. Deswegen bin ich auch so dünn. Nee, das hatte damit nichts zu tun. Versteht ihr? Aber wenn wir einmal Mangel hätten, wenn ich direkt von der Ernte abhängig bin, ich meine, ich kann immer sagen, wenn mal Missernte war in Bayern, kein Problem, ich gehe nach Aldi. Aldi Fülle ist in ihm, ja? Da kann ich immer noch hingehen. Das ist relativ einfach. Aber was ist, wenn mal eine Krise kommt und der Aldi geplündert ist und dein Kühlschrank leer ist? Dann kommt es ganz neu hoch, wer uns wirklich versorgt. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie das ist, auch ohne Hartz IV zu leben. Klar, das ist nicht unbedingt der Hit, aber vor 100 Jahren gab es das nicht. Vor 200 Jahren hättest du vor der Kirche sitzen müssen und hättest betteln müssen, wenn dieses Geld nicht eingekommen wäre, dich zu versorgen. Ich möchte uns einen Moment daran erinnern, wie sehr uns Gott versorgt. Einen Moment einfach nur innehalten und vielleicht innerlich mal ganz einfach Danke sagen. Wie heißt das Zauberwort? Habe ich den Kindern immer beigebracht, dann mussten die Danke sagen. Wenn was geschenkt wurde, keiner von uns ist wirklich arm. Wir sind reich ohne Ende. Innehalten, nachdenken und Danke sagen. Aber auch in unserer Gesellschaft ist es schwierig. Ich kann mich daran erinnern, mein Freund Herbert erzählte, wie in Kreuzberg eine Wohnung aufgebrochen wurde und da drin fand man 5-, 6-, 7-jährige Kinder. In der Wohnung lag lauter Gerümpel und es waren Kinder, die nicht ein Wort sprechen konnten, weil die Eltern sie haben so verwahrlost lassen. In der Wohnung hatten sie angefangen, Cornflakes-Packungen zu essen, weil nichts in der Wohnung drin war. Und die mussten im relativ hohen Alter erstmal die Sprache lernen. Außer Grunzlaute und außer irgendwelchen Tönen war nichts da. Das ist auch Teil, was in unserer Gesellschaft da ist. Eine Verarmung, die an manchen Stellen zu finden ist. Ihr seht alle so wohlgenährt aus. Aber es hat ja noch ein anderes Ding und da will ich mit euch ein bisschen hin, weil ihr wohlgenährt seid. Ach, danke sagen, das hatte ich schon, das kann ich also überschlagen. Ich möchte mit euch über Saat und Ernte im geistlichen Bereich nachdenken. Das eine wissen wir, das können wir im Geschäft kaufen. Aber wie ist es mit geistlichen Dingen? Die können wir in der Gemeinde, ja? Also ich will mit euch darüber nachdenken. Und zwar müsste ich euch damit in die Zeit vom Herrn Jesus hineinnehmen, weil in dieser Zeit war ja ganz viel Landwirtschaft. Und deswegen hat Jesus auch ganz viele Bilder aus der Saat- und Erntezeit gebraucht in seinen Gleichnissen, damit die Leute das besser verstehen konnten. Man wusste, von der Ernte hängt unsere Existenz ab. Die Rache der Feinde bestand manchmal darin, dass sie gerade zur Erntezeit kamen und alles platt machten. Die Frommen unter uns erinnern sich sicher ans Alte Testament, an die Geschichte von Simson, wie er 300 Füchse eingesammelt hat. paarweise die Schwänze zusammengebunden hat, eine Fackel hinten dran, und dann hat er sie durchs Kornfeld der Philister gejagt, um die Ernte zu vernichten. Aus lauter Rache, weil sein Schwiegervater ihm die Frau genommen hatte und hatte sie seinen Knechten gegeben. Kennt ihr die Geschichte? Ach, die ist gut zur Erziehung der Kinder. Versteht ihr? Nehme ich zurück. Die muss man dann schon richtig auslegen. Ja? Versteht ihr? Aber man wusste damals ganz genau, wenn viel Ernte da war, dann hat es einen bestimmten Reichtum, dann gab es einen bestimmten Segen. Man wusste, was es bedeutet, hart zu arbeiten, damit man in Notzeiten zu essen hatte. Man wusste, dass es nicht mit einem 8-Stunden-Tag zu machen ist und auch nicht mit einer 40-Stunden-Woche und einfach Urlaub machen. Wenn ich an die Bauern bei uns in der Region denke, wo ich groß geworden bin, im Siegerland, die haben mit 50 vielleicht ihren ersten richtigen Urlaub machen können. Da mussten die Viecher versorgt werden. Wenn die Viecher nicht versorgt werden, hat sie nichts zum Pflügen und so weiter. Ja? Verstehen wir das? Und es gab wirklich keinen Ersatz gegen Ernteausfall. Man musste gegebenenfalls auswandern nach Ägypten. Und da ist vielleicht auch der Vers von Paulus geboren worden aus 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das war eine direkte Konsequenz. Heute kann man immer noch sagen, dann geht mir donnerstags und dann kriegt man hier wenigstens ein Frühstück. Aber ich habe gedacht, was wäre das für ein Ding? Da will ich jetzt nicht reingehen, werde ich politisch. Ich wollte mit euch über das Geistliche reden. Und in diese Zeit hinein, da gibt es verschiedene Dinge, die der Herr Jesus benennt, wie die Ernte vernichtet werden kann. Als erstes natürlich, das ist uns einfach, der Teufel kommt, um die Ernte zu vernichten. Jesus erzählt dieses Gleichnis, dass jemand ausgegangen ist und hat gute Saat gesät und in der Nacht kam der Feind und hat da lauter Disteln zwischengestreut, lauter Unkraut, wollte die Sache vernichten. Und in der Auslegung vom Gleichnis sagt der Herr Jesus, das war der Teufel, der das gemacht hat. Jetzt habe ich viel Angst um euch. Ihr hört jeden Sonntag eine Predigt und in der Woche kommt der Teufel und streut alles Mögliche bei euch rein und ihr macht allen möglichen Unsinn. Gute Nacht, Hütte. Diese Ernte wird vergehen. Nee, ich will euch direkt was hinterher sagen. Unser Gott ist größer wie der Teufel. Denn ich lese dann in der Offenbarung. Die Engel sind ja als Schnitter genannt. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dann, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setz deine Sichel an und ernte, denn die Zeit der Ernte ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Das heißt, Gott schickt die Engel aus, um dich zu ernten. Ist das gut? Ich habe noch einen Vers rausgegraben. Der ist allerdings ein bisschen kritisch, weil der mit dem Zehnten geben zusammenhängt. Ist ja heute nicht mehr so in, darüber zu reden, nicht? Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, das heißt also die Heuschrecken oder die, die das Gute von euch wegnehmen wollen, dass er euch die Frucht vom Acker nicht mehr verderben soll und der Weinstock auf dem Feld euch nicht mehr unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Das will Gott tun. Und ich möchte eins direkt hierhin sagen, die Furcht vom Teufel ist falsch. Wir sollten uns vor Gott fürchten, der den Teufel jagen kann. Gott ist so viel größer wie der Teufel. Habe ich jetzt in der Predigt gehört, im Alten Testament kommt nur dreimal das Wort Teufel vor. Und das nicht in den ersten Büchern Mose. Ich hätte das ja ganz wichtig empfunden, direkt am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde und dann kam der Teufel. Sondern das erste Mal kommt im Buch Hiob der Name Teufel vor. Ist hochinteressant, nicht? Wir nehmen den immer so unheimlich wichtig. Gott müssen wir wichtig nehmen. Seine Güte, seine Größe, er lässt sie doch wachsen, ist doch gut, oder? Ach, da konnte ich wieder schwärmen. Also dem Teufel geben wir jetzt nicht so viel Ehre, aber der macht eine Menge Unsinn, das muss man schon zugeben. Aber den meisten Unsinn, glaube ich, machen wir. Ich habe mal gedacht, Erntevernichtung durch uns. Am Anfang, bevor ich, so ein paar Dinge. Immer wieder die Machtfrage. Also ich kann immer nur einladen zu unserer Mittwochmorgen-Bibelstunde. Die ist für mich immer so ein Stück Revolution. Nicht, weil die so gegen meine Argumente angehen, die mit mir da zusammensitzen, sondern über die Erkenntnis, die ich während dieser Zeit kriege. Ich komme immer relativ unvorbereitet, weil ich denke, da sitzen so viele, die Bibelkenntnis haben, die können auch was sagen, warum muss ich das immer alles weitergeben? Und wir schleichen uns jetzt, ich glaube, 2 Monate lang allein durch Lukas Kapitel 9, immer Vers für Vers. Jetzt war ich letzten Mittwoch nicht da, vor einer Woche nicht da, komme also hin und sage, wo sind wir stehen geblieben? Ja, Lukas 9, sage ich, komm, wir lesen mal ein paar Verse. Und das war hochinteressant. Als erstes kam die Geschichte, die wir gelesen haben, wo die Jünger dachten, wer ist der Größte? Hat das unter euch schon einer mal gedacht? Na, ihr seid alle gut christlich kultiviert, bei euch denkt das niemand. Aber ich habe das zum Beispiel immer wieder gedacht, wenn ich als Junge Fußball gespielt hatte. Ich habe immer gedacht, ich bin größer wie Beckenbauer. Entsprechend habe ich geschnippelt. Später habe ich mir ein Moped gekauft und dachte, ich wäre, na, will ich jetzt nicht sagen, ja, aber ich bin gefahren, bis ich mich das erste Mal richtig langgelegt habe. Ja. Wie ein Henker. Ich habe immer eine Vorstellung vorhabt, ich will ein bisschen größer sein. Und der eine oder andere schminkt sich auch heute noch. Ja. Das ist so, wer ist der Größte? Aber im Reich Gottes ist es sehr gefährlich. Wir lesen das, Jesus erkannte die Gedanken. Die Geschichte hatten wir abgearbeitet, ist ja logisch. Aber dann gehst du zur nächsten Stelle über, die direkt dahinter steht. Da kam die Stelle dann, wie sich die Jünger bei Jesus beschweren, dass irgendeiner Dämonen austreibt, der nicht legitimiert worden ist. Ach, habe ich gedacht, das ist wie im Reiche Gottes. Wer darf Hände auflegen und wer darf beten? Also nur an meiner Kontrolle vorbei. Also wer hier in der Gemeinde jetzt irgendwo irgendwie für jemanden beten will, der könnte Ärger mit mir kriegen. Ich gehe mir an die Wäsche, weil ich habe ihn nicht autorisiert. Jesus sagt, hey, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. War wieder die Machtfrage. Und dann kommt die dritte Sache hinterher, die ist die krasse, da fährt Jesus aus der Haut. Da waren die Jünger in Samaria gewesen und hatten mächtig gewirkt, Jesus auch. Und die Samaritaner hatten das nicht angenommen. Und dann kriegen die Jünger einen dicken Hals und sagen, am besten Schwefel vom Himmel, da könnten wir das ethnische Problem der Samaritaner mit einem Schlag lösen. So der ein oder andere Fromme hat das sicher auch schon von den Muslimen gedacht. Feuer vom Himmel und wir hätten die ISIS weg. Wäre doch ein Ideal. Ja, oder wir könnten es fromm sagen, Rotte Cora, Gott tut den Boden auf und lässt sie versinken. Aber ich glaube, dann säß kaum noch einer hier in der Kirche. Jesus faltet die Leute zusammen und sagt, so geht das überhaupt nicht. Das müsst ihr komplett abhaken. Wieder die Machtfrage. Die Machtfrage macht in unseren Gemeinden und im Glaubensleben so viel kaputt, weil immer der Herrscher da sein will. Aber ich will jetzt nicht so lange aus. Das war so meine Erkenntnis vom Mittwoch. Deswegen muss ich euch das erzählen, damit ich das nicht so schnell vergesse. Das geistliche Ausruhen, das wäre noch so ein Ding. Ihr alle kennt die Geschichte, wie ein Bauer reiche Ernte hatte, baut sich Scheune um Scheune und sagt, jetzt kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. Jetzt. Und Gott sagt, hey du Tor, noch in der Nacht wirst du das Zeitliche segnen, ruf schon mal Klineisen an. Ja? Versteht ihr? Das hat auch was mit der geistlichen Sache zu tun. Du häufst Wort Gottes an, du kannst Bibelverse rauf und runter zitieren, aber du bist nicht mehr dabei, das Wort Gottes zu verkündigen. Du sagst, das sollen mal andere machen. Es gibt ja Evangelisten, steht ja im Epheserbrief. Und man ruht sich geistlich aus. Er sagt, hey, ich brauche dich eigentlich nicht, du könntest morgen ableben. Dann hast du keinen Spaß mehr bei der Ernte. Also da will ich auch nicht weiter, ach, die Machtfrage hatte ich nicht zurück. Da, vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich nochmal drüber reden soll. Die Abkürzung. Jesus gebraucht das Gleichnis vom Ackerfeld. Und da fällt einiges auf den Weg und das ist für mich so ein Bild, dass viele im Reich Gottes was abkürzen wollen und immer über die Ernte drüber latschen. Ich bin ja auf dem Land groß geworden und das war schon ein Frevel, wenn das normale Gras so hoch stand und die Bauern kurz davor waren, Heu zu machen, wie das bei uns hieß. Nicht? Dann kam der und da wollte Heu, ja, damit die Viecher im Winter was hatten. Und das war ganz schlimm, wenn wir dann eine Abkürzung in die Schule genommen haben, durch die Wiese durch. Da sahst du den Trampelpfad. Und wenn er uns gesehen hätte, dann wäre die Mistgabel hinter uns hergeflogen. Aber im Reich Gottes latschen manche über deine Seele hin. Die missbrauchen dich und dein Glaube geht hinüber. Die Bequemlichkeit, habe ich auch noch einen Bibelvers zugefunden. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ach komm, ist egal, wisst ihr. Ich grüße alle bequeme Hunde. Ich hatte überlegt, ob ich einen Mercedes-Catch hier einstreue. Ich kann ihn euch aber erzählen. Meine Frau sagt, soll ich nicht, also lasse ich das nicht. Ach, jetzt, ich weiß, am Ausgang beim Kirchencafé will nachher jeder dieses Ding wissen. Ja, ihr wisst nichts mehr vom Gottesdienst. Das ist wie, ich will euch einen Witz sagen, ach nee, der passt jetzt nicht. Jeder will nach einer Bequemlichkeit, wisst ihr. Manchmal ist Tatort gucken wesentlich besser, als am Alexanderplatz zu stehen und zu evangelisieren. Faulheit und Bosheit, das muss ich allerdings jetzt noch mal ein bisschen ausführen. Auch hier gebraucht der Herr Jesus wieder ein Gleichnis. Jesus sagt, dass ein reicher Mann ganz viel ausgegeben hatte, dass seine Knechte damit wuchern sollten. Und ihr wisst, der eine hat so viel wiedergebracht, der andere so und so, als der seine Rendite einforderte. Geschichte klar? Und einer kommt zurück und sagt, hey, ich wusste, du erntest, wo du nicht gesät hast, du bist also gar nicht so gut. Man sagt zwar immer, du bist ein guter Gott, aber bist du nicht? Ich sag's mit meinen Worten. Und da kommt hinterher, wo der Herr sagt, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Warum hast du es nicht wenigstens zum Wechsler gebracht? Und hier dachte ich, ist eigentlich, wenn ich mal die Machtfrage beiseite lege, für mich in der Gemeinde Jesu Christi der Hauptkern. Wir sind faul und böse geworden, weil wir nicht mehr mit dem Besten, was Gott uns anvertraut hat, wuchern. In der Vorbereitung hat das am meisten zu meinem Herzen gesprochen. Wir kümmern uns nur immer über mir, meine, mich. Das ist ein Riesenproblem. Zwischendurch mal die eine oder andere gute Tat. Aber wer hat wirklich noch auf dem Herzen die Ernte zu sehen, die draußen ist? Große Frage für mich. Das ist falsches Saatgut wäre auch noch. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, schreibt Paulus. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Was sähst du aus? Was sähe ich aus? Und dann das Letzte, Furcht und Angst. Im Prediger 11, Vers 4 steht, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Es gibt immer einen Grund, weswegen du nicht rausgehen solltest, weswegen du nicht weiter verkünden solltest, dass Jesus wirklich die einzige Rettung ist. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. So steht es geschrieben. Höre ich ein bescheidenes Amen? Okay, einige haben noch den Glauben dafür. Und dann gibt es Pünktchen, da kannst du jetzt was einsetzen. Ich will aber nicht für die Negativdinge so viel Zeit nehmen, sondern noch mit euch einige Sachen ansehen, die mir wichtig sind. Die Blickrichtung von Jesus. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dann diese einfache Geschichte, die ich als Hausaufgabe mitgebe. Wie hat es Jesus gemacht? Wieder eine Jesus-Geschichte. Heute habe ich ganz viele. Ich hoffe, wenigstens die eine oder andere behältst du. Und Jesus ging ringsum in die Städte und Dörfer. Wenn du nur zu Hause sitzen bleibst, verändert sich nichts. Man muss irgendwann den Arsch hochheben. Dürfte ich jetzt nicht so sagen, aber sonst hörst du nicht richtig zu. Ich grüße alle Bequemlichen, die sich keine Zeit mehr nehmen, die Menschen anzusehen. Das heißt noch nicht, dass du rausgehen musst und direkt Traktate verteilen. Das heißt im Ersten nur, dass du vielleicht mal wieder sehen musst, wie die Menschen draußen sind. Es hat mal, ich glaube, es war Rick Warren gesagt, je länger ein Mensch Christ ist, umso weniger versteht er, wie die Menschen als Nichtchristen denken. Das ist ein Problem. Wer von euch hat das letzte Mal Skat gespielt? Ich weiß, bei einigen Frommen darf man das nicht, ja, weil die Karten ja irgendwie... Wann hast du gespielt? Ich will dich nachher am Altar sehen. Nee, aber das ist ganz gut. Man kann Skat spielen, das ist ein starkes Spiel, wa? Die anderen abzocken. Musst du um einen Cent spielen, dann kannst du richtig Kohle machen, wenn du das kannst, das Spiel. Wa? Sonst kannst du auch arm werden. Wa? 10 Cent ist noch besser. Wa? Ja, daran kann man richtig hochbauen. Wa? Aber beim Skatspielen, wenn du das mit Leuten machst, dann lernst du deren Charakter kennen. Dann weißt du, wenn einer Scheiße sagt, dass er es wirklich meint. Dann hat er nämlich ein doofes Blatt. Verstehst du? Das heißt, die ganze Denkstruktur des anderen auf einmal entdecken, das ist sowas gewaltig Gutes. Wer geht aber noch raus und schaut sich das an? Wir haben ja angefangen, einen Tanzkurs bei uns in der Gemeinde anzubieten. Früher wärst du da exkommuniziert worden in der Gemeinde. Aber ich fände es irgendwie gut, wenn wir noch ein paar Leute bringen würden, die mit Frommsein überhaupt nichts am Hut hätten, die dann viel besser Cha-Cha-Cha tanzen könnten wie ich mit meinen krummen Füßen. Versteht ihr? Das heißt, ich möchte wieder kennenlernen, wie die Leute draußen denken. Das hat Jesus gemacht. Ohne dass du dich aufmachst, mit Nichtchristen zu sprechen, kannst du sie ja gar nicht lieb haben. Sonst willst du nur ein Evangelisationsopfer und das ist zu wenig. Dann ging er in die Synagoge. Hoffentlich ist er heute hier und verbessert mich, oder kann das bei dir im Herzen nachsteuern, was ich versaut habe in meiner Predigt. Aber wenn er jetzt heute hier wäre und könnte dich lehren, das war ihm ganz wichtig. Der predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Meine Story, die ich immer wieder sage, er hat ihnen nicht die Sünden vorgelegt, sondern die Schönheit vom Reich Gottes gepredigt. Er heilte die Kranken von allen Gebrechen und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie hatten keinen Hirten. Und er sagte, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in diese Ernte sendet. Und das ist eine hammermäßige Herausforderung. Ich gehe mit uns noch ein Stückchen weiter. Die Herausforderung dann für uns. Das Erste wäre, was ich gerade gesagt habe, Augen auf. Schau mal von dir weg und schau den Nächsten an, der irgendwo draußen ist. Schau ihn an und beginne an, ihn wertzuschätzen. Beginne ihn wertzuschätzen. Er mag vielleicht ganz anders sein wie du. Aber wenn du das Gemeinsame erstmal ansiehst, kannst du eine Sprache finden, weil er ist ein Mensch wie du und ich. Hat vielleicht eine andere Hautfarbe, hat vielleicht eine andere Augenform, spricht vielleicht eine Sprache, die du gar nicht verstehst. Aber ich sag dir, wenn du anfängst, ein Lied zu pfeifen und Musik zu transponieren oder einfach ihm was darreichst, du wirst feststellen, du schaffst eine Kommunikationsebene. Was könnte passieren, wenn wir wieder die Augen aufmachen? Jesus gibt uns das in Johannes 4, Vers 35. Sag dir nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sie miteinander sich freuen, der das sät und der da erntet. Es geht um deine Freude, um deine Leidenschaft. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Das heißt, Jesus schickt uns raus in diese Ernte, damit wir Freude haben. Erntedank, nur lachten alle, Freude. Ja, versteht ihr? Christen können so langweilig sein. Die können so ätzend, tödlich, langweilig sein, dass du Pickel kriegst, wenn du sie ansiehst. Ehrlich. Ich weiß immer noch, ich bin in einer Stunde groß geworden, als wir mussten Silvester immer mit dem Posaunenchor blasen. Und das vor Mitternacht. Ich bin von der Party weg, weil ich musste im Posaunenchor sein. Mutter hat gesagt, entweder du gehörst dazu oder, ja, verstehst du. Das war Zwangsverpflichtung. Dann wurde 2 Minuten vor 12 noch ein Choral geblasen und dann wurde gebetet. Du hörst draußen, wie die Leute knallten, wa? Und ich habe gedacht, Herr Jesus, während der Bruder noch betet, möchte ich lieber eine Rakete zünden. Dann haben die eine halbe Stunde gebetet. Die waren alle nicht verkehrt, die Gebete. Aber ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Draußen pulsiert das Leben. Ich darf keine Rakete zünden und dann diese Gebete. Ich hatte so einen Hals. Und dann gingen die raus und sagten, ach, das war eine heilige Stunde und die Heiden alle da draußen mit ihrer Knallerei. Ich dachte, ich wäre lieber ein Heide gewesen. Versteht ihr? Weil Christen so langweilig sind. Ich glaube aber, wenn wir wieder diese Freude hätten am Evangelium, was das wirklich bedeutet, das wäre so ein Hammer. Ey, ich grüße eure Langsichter. Versteht ihr? Das Erste, wir müssen wieder lernen, Augen auf. Schau wieder hin in die Größe Gottes und wie gut Menschen sind. Und das Zweite, ich habe noch so ein Ding, jetzt wird es ganz persönlich. Ey, das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so predigen darf. Na, das braucht ja auch ziemlich lange, bis er da steht. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und hier habe ich gedacht, jetzt muss ich euch anmachen. 2 Befehle gibt er seinen Jüngern. Der erste Befehl ist, beten. Kannst nicht aus. Bisschen mehr als, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, muss ein bisschen mehr sein. Muss nochmal was nachlegen. Du solltest beten um Arbeiter in der Ernte. Ich meine jetzt keine Fans in der Ernte. Ich weiß nicht mal, ob du mal bei der Kartoffellese gewesen bist. War früher, als Kinder wurden wir immer nicht dienstverpflichtet, wir haben da so einen 5er für gekriegt. Ich habe da mal bei einer Sache gewettet, dass ich einen Regenwurm schlucke, weil ich ein bisschen mehr haben wollte. Das ist mir aber nicht zuteil geworden. Nicht? Ich hätte ihn geschluckt, für 5 Mark hätte ich die Macht. Ja, dann bist du beim Kartoffelernten, aber da waren einige wirklich faule Säcke. Vielleicht kommt da der Begriff her. Die waren nach 10 Kartoffeln, waren die schon platt. Er hat gestunken, da die gleiche Geld kriegten. Aber das war, jetzt bin ich wieder im Gleichnis vom Herrn Jesus, aber das ist was anderes. Jesus sagt, um Arbeiter in der Ernte. Ist euch mal aufgefallen, jedes Mal, wenn wir über Gemeinde reden, dann sagen wir, ach, wir bräuchten da mehr Leute, wir bräuchten da mehr Leute, was könnten wir alles machen, wenn dies oder jenes wäre? Wir brauchen einfach Arbeiter. Es wäre natürlich eine geniale Idee, ich würde jetzt sagen, wer sieht nach Arbeiter aus, zeigt mal eure Hände. Nee, es fängt an, indem wir beten. Um Arbeiter in der Ernte. Ich habe hier so einen Zettel, dass ihr mir die Predigt nicht so schnell vergesst. Zum Beispiel in den Kinderdiensten. Ich glaube, am Donnerstag hatte Gerda 60 Kinder, von denen nicht eins eine richtige deutsche Sprache spricht. Ist ein Hammer, nicht? Aber halt mal diese Meute ruhig. Dann haben die Eicheln gesammelt, damit nach dem Gottesdienst nachher nicht draußen wieder eine Eichelschlacht stattfindet. Und dann standen die vor dem Büro und gaben mir 2 volle Kisten ab. Eigentlich wollte ich die zum Erntedank hier hochbringen. Sauerei, die habe ich vergessen im Büro. Aber das Erste, was die machten, die waren so pfleglich, die standen vor meinem Büro und sagten, guck mal, was wir gemacht haben. Und dann schmissen sie die wieder. Ehrlich, die waren so geil, die Kinder, die waren so gut. Also ich fand die sowas von stark. Also Kinderdienste bräuchten wir Arbeiter, nicht? Die müssen wirklich hardcore-mäßig sein, sonst überleben sie das nicht. Eine Freisetzung von fitten Rentnern, hatte ich das letzte Mal drüber geredet, nicht? In der Hausmeisterei bräuchtest du Hilfe, war? Wäre gut, war? Noch so ein paar, die du verschleißen könntest, du weißt jetzt, wie es geht, du kannst dann sagen, so, war? Und dann ziehst du die so schnell über den Tisch, dass die die Reibungswärme als Wohlfühlklima empfinden. So, das wäre für die Hausmeisterei die Sache. Im Technikteam, Unterstützung bei der Evangelisation, in der Fürbitte, Ich träume nach wie vor, dass wir die Kirche tagsüber aufhaben, dass Bibellese und Gebet hier stattfindet, zum 24-7-Gebet, dass die Kirche immer offen ist, dass man jederzeit reinkommen kann und erwischt einen Beter im Kirchencafé, beim Begrüßungsteam und dann viele Punkte. Arbeiter, nicht? Überall fehlen welche. Ich kann natürlich beim Verabschieden mal an der Tür stehen und sagen, du machst jetzt das und das und das und dann üben wir mal Unterordnung, aber das wäre wieder Machtausübung. Also das Erste, ich möchte, dass wir gehorsam sind und für die Ernte beten. Teil 1. Teil 2. Ich möchte, dass ihr betet, Herr, wen willst du senden? Sende mich. Ist glaube ich ein Bibelvers, war so ähnlich. Das heißt, du kannst nicht wertfrei beten, ohne zu hören, ob Gott dich beruft. So, jetzt habe ich Zettel. Wo finde ich jetzt irgendeinen Dummen, der die austeilt? Einen Arbeiter brauche ich. Komm, Sigi. Was? Ja, komm. Die dürft ihr euch jetzt mitnehmen. Und vielleicht werden wir den nächsten Sonntag eintreiben. Du schreibst auf der Rückseite auf, was du bereit bist zu tun. Im Minimum müsste da drauf stehen, ich bete wenigstens bis Ende des Monats einmal am Tag für Erntehelfer. Und lasst mich das bitte so formulieren, nicht nur für Erntehelfer hier in der Gemeinde. Berlin hat 3,4 Millionen Einwohner, wenn ich das richtig behalten habe, steigende Tendenz. Und weniger als 2% der Berliner besuchen sonntags einen Gottesdienst. Wir sind eine sogenannte unerreichte Volksgruppe. Ob die nachher beim Berlin-Projekt landen oder in der Gemeinde auf dem Weg oder mitten in der katholischen Kirche, das wäre mir wurscht. Hauptsache, sie sagen, hier bin ich, Herr. Sende mich. Aufforderung zum Handeln. Und vielleicht nochmal unter diesem Gesichtspunkt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Es sind diese wichtigen Dinge. Wenn wir sie nicht tun, wird der Gottesdienst ähnlich wie der letzte Sonntag in Vergessenheit geraten. Das wäre mir zu wenig. Und letzten Schritt, den habe ich jetzt nicht auf Folie, aber den hatte ich angekündigt. Wir sammeln heute zweimal Opfer ein. Zweimal, kommt selten vor. Einmal hatte ich ja gesagt, wir sammeln unser Erntedankopfer ein. Die wenigsten von uns sind momentan in der Landwirtschaft tätig, die wenigsten können ihre Erstlingsfrucht bringen. Aber wir haben hier vorne bei unserem kleinen Gabentisch so einen Korb, den hebe ich jetzt mal hoch und hoffentlich lässt die Deko das. Da würde ich gerne heute, während das Lobpreisteam kommt und vorne ein Lied singt, dass er aus den Reihen rauskommt. Wir machen das heute mal afrikanisch. Und nach vorne kommt und dem Herrn Jesus ein Dankopfer gibt für das, was er Gutes für dich in diesem Jahr getan hat. Und das, was hier in dem Korb ist, das werden wir zu 100% weitergeben in die Arbeit an den syrischen verfolgten Christen in Syrien. Das werden wir zum Teil an den AVC weitergeben, der momentan Decken kauft für die kalte Jahreszeit, damit die dort versorgt werden. Sie brauchen etwa 200.000, 300.000 Euro, um diese Größenordnung an Decken dorthin zu bringen. Und der andere Teil, den würde ich gerne mit Gerda mitnehmen. Wir fahren nächste Woche Samstag zu Bad Hersfeld. Aus Bad Hersfeld kommt in jeder Weihnachtszeit ein großer Transporter mit lauter Weihnachtspaketen für unsere Kinder und für Bedürftige hier in Berlin. Und sie haben ein Treffen, wo sie die Freundeskreise informieren für das, was hier in Berlin läuft. Aber sie haben auch einen Mann aus der Ostukraine da, der erzählen wird, welche Gräueltaten in der Ostukraine derzeit laufen und wie die Menschen und die Christen dort verfolgt und gebeutelt werden. Und wir würden gerne diese Summe nehmen und diesem Mann in die Ukraine auch noch einen Teil mitgeben. So ist es anders, wie wenn ich um unser Opfer bitte am Sonntagmorgen. Ich bitte unverschämt um eine richtige Großzügigkeit. Das, was hier im Korb gefunden wird, geht zu 100% raus an die syrischen Leute, die momentan auf der Flucht sind, und auf die Misshandelten in der Ostukraine. Und so wie ich die beiden Organisationen kenne, wird das zu 100% auch ankommen und nirgendwo in irgendeinem Schlauch verschwinden. Ihr vom Lobpreisteam, ernte Dank. Wir nehmen ein Lied und dann bin ich gespannt, wer als erstes hier nach vorne stürzt. Man kann die großen Scheine auch so zusammenkniffen, dass die Zähler vom Opfer sich freuen und der Nachbar nicht sieht, was hast du reingeworfen. Aber auch jede Münze, wenn du nichts hast, dann gib 10 Cent. Dann gib das, aber gib's von Herzen, weil Jesus sieht das Herz an.